Eiserne Flöte Nummer 40. Der ausgetrocknete Fluss. Ein Mönch fragte Xie Feng, wenn der alte Fluss des Zen austrocknet und kein einziger Tropfen Wasser mehr übrig bleibt, was kann ich dann dort sehen? Xie Feng antwortete, da ist das grundlose Wasser, das du nicht sehen kannst. Der Mönch fragte weiter, wie kann man dieses Wasser trinken? Xie Feng erwiderte, man sollte es trinken ohne Hilfe des Mundes. Dieser Mönch kam später zu Chao Chu und erzählte ihm das Gespräch. Chao Chu sagte, wenn man das Wasser nicht mit dem Mund trinken kann, kann man es auch nicht durch die Nase einatmen. Darauf wiederholte der Mönch seine erste Frage. Wenn der alte Fluss des Zen ausgetrocknet ist und kein Tropfen Wasser mehr übrig bleibt, was kann ich dort sehen? Chao Chu antwortete, das Wasser wird bitter schmecken wie Chinin. Und was geschieht dem, der dieses Wasser trinkt, wollte der Mönch wissen. Er wird sein Leben verlieren, lautete die Antwort. Als Xie Feng von dieser Unterhaltung hörte, bezeugte er Chao Chu seine Anerkennung, indem er sagte, Chao Chu ist ein lebender Buddha. Ich sollte in Zukunft keinerlei Fragen mehr beantworten. Von der Zeit an schickte er alle Neuankömmlinge zu Chao Chu. Setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Wenn der alte Fluss des Zen austrocknet und kein einziger Tropfen Wasser mehr übrig bleibt, was kann ich dann dort sehen? Das ist das grundlose Wasser, das du nicht sehen kannst. Kann man dieses Wasser trinken? Man sollte es trinken ohne Hilfe des Mundes. Chao Chu sagte, wenn man das Wasser nicht mit dem Mund trinken kann, kann man es auch nicht durch die Nase einatmen. Wenn der alte Fluss des Zen ausgetrocknet ist und kein Tropfen Wasser mehr übrig bleibt, was kann ich dort sehen? Das Wasser wird bitter schmecken wie Chinin. Was geschieht dem, der dieses Wasser trinkt? Er wird sein Leben verlieren. Im Johannesevangelium gibt es auch eine Passage von Jesus. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird ewig nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, der in das ewige Leben quillet. Das eine Wasser schmeckt bitter wie Chinin. Und wer es trinkt, wird sein Leben verlieren. Oder bei Jesus ein Wasser, was für immer den Durst stillt und das ewige Leben bereitstellt. Der alte Fluss des Zen austrocknet und kein einziger Tropfen Wasser mehr übrig bleibt, fragt der Mönch. Die Koan-Fragen, Koan-Lösungen sind natürlich anders. Aber ganz oft ist es so, dass Mönche, wenn sie ihren Meisterfragen eine etwas indirekte Frageform benutzen. Es gibt einfach viele Regeln in dieser alten Gesellschaft, im alten China. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man nie nach sich selbst fragt, dass man auch nie seinen Meister direkt fragt, was hast du erreicht, was hast du erlangt oder sowas, sondern dass man eine Formulierung wählt, die etwas indirekter ist. Wenn man über eine persönliche Erfahrung redet, dann spricht man nicht darüber, dass man sagt, ich habe das und das erfahren, sondern man stellt so eine Frage. Wenn der alte Fluss des Zen austrocknet und kein Tropfen Wasser mehr übrig bleibt, was kann ich dann dort sehen? Der alte Fluss des Zen. Was meint er damit? Der alte Fluss des Zen. Wahrscheinlich übt dieser Mönch das Abschneiden seiner Gedanken. Zwar nicht das Verdrängen seiner Gedanken, sondern eigentlich das, was wir empfehlen, Gedanken wahrnehmen und sie nicht fortsetzen. Wenn wir ein Session beginnen, gibt es erstmal ganz viele Gedanken, an die unser Geist sich heftet. Erinnerungen, Eindrücke, die erstmal bearbeitet werden wollen. Und unser Geist fängt dann sofort damit an, das alles mal durchzudeklinieren. Und je nachdem, wie groß unsere Entschlossenheit ist, uns auf die Übung hier einzulassen, beschäftigen wir uns sehr viel damit. Dass Gedanken in unserem Geist sind, ist kein Problem, ist kein Fehler in unserer Übung. Überhaupt nicht. Die Gedanken, die in unserem Geist aufkommen, könnte man sagen, gehören zur Vergangenheit, sind Karma, sind Wirkungen. Was wir meistens übersehen ist, dass wir die Gedanken, die da aufsteigen, nicht einfach nur ihre Wirkung tun lassen und warten, bis sie verblüht sind und von selbst verschwinden, sondern dass wir an ihnen sehr interessiert sind, dass wir diese Gedanken auf uns selbst beziehen und dass unser Geist, und das ist unser Tun, das ist unser Verblendungsmechanismus, dass unser Geist sich mit ihm beschäftigt und sie fortspinnt. die einzelnen Gedanken, die uns bei einem Session in den Sinn kommen, sind überhaupt kein Problem eigentlich. Das Problem ist unser Interesse an ihnen und dass wir uns weiter mit ihnen beschäftigen. Dass wir ihnen weiter Nahrung geben. Und dass ein kleiner Impuls aus der Vergangenheit, der eigentlich eine kurze Lebenszeit hätte von sich aus und von selbst verschwinden würde, von uns, ohne dass wir es merken, ohne dass uns das bewusst wird, gehegt und aufgepäppelt wird und zu einer großen Schlingpflanze wird in unserem Geist. Wenn wir ein Session machen, das länger ist und wirklich Entschlossenheit entwickeln, das nicht zu tun, egal welcher Gedanke da aufkommt, ihn nicht zu verfolgen. Es ist überhaupt nicht notwendig und auch nicht angeraten, ihn irgendwie wegzudrücken, sondern einfach ihm keine weitere Nahrung zu geben. Und wenn wir mit der Zeit Wachheit entwickeln, also immer schneller bemerken durch das Training, dass unser Geist genau das macht, dass er sich wieder irgendetwas Interessantes heraussucht und es hegt und pflegt und wachsen lässt, dann entwickeln wir mit der Zeit ein bisschen die Fähigkeit, das zu reduzieren. Unsere Achtsamkeit stellt relativ schnell fest, dass es da so ein Interesse gibt, dass wir die Gegenwart, das Jetzt, verlassen und uns mit diesen vergangenen Impulsen beschäftigen. Und dass wir gerade wieder dabei sind, aktiv etwas zu tun. Meditation ist kein aktives Tun. Zazen ist kein aktives Tun in der Sitzübung, sondern es ist eigentlich ein Nicht-Tun, ein Aufhören zu tun. Üben wir das lang genug, ein paar Tage, kommen wir tatsächlich dahin, dass wir erleben, dass der Fluss des Zen, der Fluss der Gedanken, der durch unseren Geist fließt, dass der langsam austrocknet. Es kommen immer noch Gedanken. Noch reichlich Gedanken. Aber es gibt Lücken. Das, was vorher für uns ein breiter Fluss war, verändert seine Qualität. Unser Selbstwahrnehmen, unser Ich, besteht aus einem Fluss. Einem Fluss kann ich einen Namen geben. Interessanterweise haben viele Flüsse noch die gleichen Namen wie vor 2000 Jahren. Der Rhein hieß bei den Römern Rhenus, das gleiche Wort, als ob das noch derselbe Fluss wäre. Warum ist dieser Fluss so für uns mit einer Identität versehen? Warum geben wir Flüssen Namen? Das ist doch eigentlich nur Wasser. Weil sie eine zusammenhängende Form haben, weil sie eine Richtung haben, weil sie sich in unseren Erinnerungen, unseren Erzählungen niedergeschlagen haben und weil sie nie unterbrochen sind. Wenn diese Flüsse austrocknen würden, von Zeit zu Zeit Lücken kriegen würden, dann würden wir nicht mehr vom Rhein sprechen. Dann würden wir vielleicht vom Flussbett sprechen, in dem sich manchmal der Rhein entwickelt. Und wenn das mal komplett weg wäre, für 500 Jahre, wäre es auch sehr fraglich, ob der nächste Fluss dann wieder Rhein heißen würde. Mit den Flüssen ist das nicht passiert. Und ob das wünschenswert ist, ist auch eine Frage. Aber der alte Fluss, der Zen, der durch unseren Geist fließt, bei dem kann das passieren. Und tatsächlich ist das das, warum wir so etwas wie ein Rohatsu machen. Weil wir versuchen, den alten Fluss des Zen auszutrocknen. Die endlose Kette, den Automatismus in unserem Geist, der aus vergangenen Erlebnissen, Erfahrungen und Gedanken wieder neue Gedanken, Erfahrungen, Erlebnisse baut und wieder, die sich letztendlich zu einem großen Strom verbinden, der unser Erleben ausmacht insgesamt. Wenn wir die Frage stellen, wer bin ich, dann ist eine buddhistische Antwort, ich bin die fünf Skandhas oder eins der fünf Skandhas. Aber was wir intuitiv selbst wahrnehmen, wer ich bin, das ist dieser Fluss der Gedanken, der von Anfang bis zum Ende zusammenhängt. Das bin ich, das ist mein Erleben. Der alte Fluss des Zen in meinem Geist. Das hat dieser Mönch wahrscheinlich geübt. Oder übt es gerade. Und vielleicht ist es ihm sogar begegnet, dass nicht nur die Gedanken weniger werden, nicht mehr so dicht sind, nicht mehr so schnell in seinem Geist an ihm vorbeischießen, sondern dass vielleicht tatsächlich Lücken auftreten. Lücken, in denen ganz kurz und wahrgenommen, das ist der wichtige Punkt dabei, kein Gedanke neu entsteht. Die Gedanken der Vergangenheit sind kein Problem, die interessieren uns nicht. Was von Interesse ist, ist der Mechanismus, der dazu führt, dass wir aus vergangenen Gedanken immer wieder neue Gedanken zu diesem endlosen Strom zusammenbauen. Vielleicht hat er so einen Punkt erlebt. Vielleicht zeichnet sich das auch einfach nur ab, dass es weniger wird. Was kann ich dann dort sehen? Wenn der alte Fluss des Zen vertrocknet, dann vertrocknet alles das, woraus unser Ich zusammengebaut ist. Unsere Ich-Vorstellung, das, wofür wir uns halten, das ist genau dieser alte Fluss des Zen, dieser endlose Strom miteinander verbundener Gedanken, der durch unseren Geist zieht. Was passiert, wenn ich den abschneide? Was bleibt dann noch übrig, ist die Frage des Mönchs. Was passiert, wenn ich das wirklich tue? Das alles abschneide. Ein Grund, warum dieser Strom, der alte Fluss des Zen, so lange weiter fließt, ist, dass wir uns mit ihm identifizieren. Also es ist nicht einfach nur so, dass es unbewusste Reaktionsmuster sind, die dazu führen, dass wir aus alten Gedanken wieder neue Gedanken bauen, um den alten Fluss des Zen lebendig zu halten. Es ist auch eine existenzielle Angst. Denn was ich eben sagte, der alte Fluss ist die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Wenn also der alte Fluss des Zen austrocknet, was passiert dann mit mir? Was wir natürlich hören möchten, vielleicht der Mönch auch hören möchte, ist, da ist dann irgendwo der Kessel mit der Belohnung, der goldene Topf. Jesus bietet sowas an. Also, bei Jesus ist es dann ein Wasser, das dazu führt, dass man nie wieder Durst hat. Xie Feng bietet nur ein grundloses Wasser, das du nicht sehen kannst. Grundlos. Das heißt, du kannst nirgendwo drauf stehen und da ist auch nichts, was du sehen kannst. Es hat auch nicht irgendwie eine schöne aquamarinblaue Farbe, die eine überirdische Schönheit wiedergibt. Und wenn der Mönch fragt, wie kann ich das trinken, sagt er, man sollte es trinken ohne Hilfe des Mundes. Der Mönch möchte also eigentlich, das zeigt seine Frage, wie kann man dieses Wasser trinken? Er möchte sich zu dem, was übrig bleibt, wenn der alte Fluss des Zens versiegt ist, in Verbindung setzen. Also er hätte ganz gerne genau das, was Jesus sagt, ein Wasser, was man einmal trinkt, mit dem Ergebnis, dass man nie mehr dürstet. Aber Xie Feng sagt, in dieser Form kannst du es nicht trinken. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Man sollte es trinken ohne Hilfe des Mundes. Der Mönch möchte mit seiner Übung in den Bereich jenseits der Ich-Zentriertheit gelangen. Der Mönch möchte sein Ego hinter sich lassen und fragt sich gleichzeitig, wenn ich mein Ego aufgebe, was kriege ich denn dafür? Was ist denn der Preis? Wenn Xie Feng jetzt irgendetwas geantwortet hätte, wie das Wasser, das dazu führt, dass du nie wieder dürstest, hätte er dem Mönch keinen Gefallen getan. Denn er hätte eigentlich den Ego-Mechanismus des Mönchs wieder gefüttert. Dann gibt man zwar alle anderen Gedanken auf, aber tauscht sie gegen eine neue Ego-Vorstellung, nämlich den Wunsch, sich mit diesem Wasser, was zum ewigen Leben führt, zu verbinden. Der Mönch ist offensichtlich mit diesem Ergebnis nicht zufrieden, unbefriedigt, seine Frage ist nicht beantwortet. Also stellt diese gleiche Frage nochmal jemand anders. Chao Chu. Und erzählt ihm die Geschichte. Chao Chu sagt, wenn man das Wasser nicht mit dem Mund trinken kann, kann man es auch nicht durch die Nase einatmen. Wir hatten den Mund mit dem Geschmack, jetzt haben wir die Nase mit dem Geruch, die beiden Organe, mit denen wir Sachen zu uns nehmen können, funktionieren nicht. Chao Chu nimmt ihm auch noch die Möglichkeit, es einzuatmen. Schon unpraktisch bei Wasser, aber das geht auch nicht. Also Chao Chu sagt ihm auch nochmal ganz klar, das, was du vorhast, geht nicht. Es funktioniert nicht. Das, was übrig bleibt, wenn der große Fluss des Zen versiegt, das gehört nicht dir. Und du kannst nichts tun, damit es dir gehört. In dem Moment, wo du versuchst, es zu deinem Besitz zu machen, zu einem weiteren Gedanken in deiner Ego-Struktur, verschwindet es. Du kannst es auch nicht festhalten. Also fragt der Mönch weiter, was kann ich dort sehen, wenn der große Fluss des Zen ausgetrocknet ist? Chao Chu antwortet, das Wasser wird bitter schmecken wie Chinin. Also ein ziemlich unangenehmer Geschmack. Das ist natürlich auch wieder nicht das, was der Mönch hören will. Denn er ist immer noch auf seiner Suche in einem Geisteszustand, dass er eine Belohnung erwartet. Also wiederum so etwas wie das, was Jesus ankündigt. Also gerne hätte er gehört, dieses Wasser ist erfrischend, wäscht alle deine Illusionen fort, kühlt deine Leidenschaften, erfrischt dich. Ganz viele angenehme Eigenschaften, die wir Wasser zuschreiben. Und während Xie Feng nur sagt, dass du dich zu dem Wasser nicht in Beziehung setzen kannst, dass es diese angenehmen Eigenschaften nicht hat, geht Chao Chu einen Schritt weiter und sagt, es ist unangenehm, es ist bitter, es ist nicht, was du denkst, was du kriegst. Es ist nicht das, was dir gefallen wird. Es ist nicht das, was du gerne hättest, was du jetzt gerade denkst, was du da kriegst. Bitter wie Chinin. Der Mönch versteht das Ganze immer noch nicht und fragt, was geschieht dem, der dieses Wasser trinkt? Er wird sein Leben verlieren, lautet die Antwort von Chao Chu. Xie Feng und Chao Chu sprechen von einer Ebene, wo sie den Zustand kennen, wenn der alte Fluss des Zen austrocknet. Haben das erlebt und sie verstehen, was passiert, wenn man an diesen Punkt gelangt. Der Mönch ist noch nicht da gewesen. Der Mönch steht davor, ist auf der Suche nach diesem Zustand. Er hat das nicht wirklich erlebt, vollständig. Er hat vielleicht eine Ahnung davon, was auf der anderen Seite sein könnte. Aber er hat es nicht erlebt. Und deswegen hat er nach wie vor Vorstellungen darüber, was da auf der anderen Seite sein wird, wenn es ihm gelungen ist, diesen Fluss endgültig zum Versiegen zu bringen. Und diese Vorstellungen sind bei ihm mit Angst und Hoffnung verknüpft. Vor allem aber sind es Vorstellungen. Das heißt, obwohl er sich bemüht, den Fluss des Zen in seinem Geist zum Austrocknen zu bringen, schaffen diese Erwartungen, Gefühle, Ängste, Hoffnungen wieder neue Vorstellungen. Vorstellungen sind Dinge, die wir vor die Wirklichkeit stellen. Das ist eine Vorstellung. Vorstellungen verhindern, dass wir die Wirklichkeit sehen. Dass wir uns so viel mit unseren Vorstellungen beschäftigen, verhindert, dass der alte Fluss des Zen wirklich austrocknet. Unser Wunsch, mit unserer Übung irgendetwas zu erreichen, vielleicht so etwas wie das ewige Leben, ist die Ursache dafür, dass wir diesen letzten entscheidenden Schritt nicht gehen können, weil wir uns immer noch um unser Ego, um unser Wohlbefinden, um unsere Ängste und Hoffnungen drehen. Und wenn uns jemand sagt, dass es auf der anderen Seite, wenn der Fluss vertrocknet ist, nichts gibt, was ich für mich bekommen kann. Oder jemand, der mir helfen will, sogar sagt, das, was du da kriegen kannst, ist bitter, schmeckt überhaupt nicht. Dann schreckt uns das ab. Und bringt uns erstmal an den Punkt, dass wir sagen, das interessiert mich nicht. Damit will ich mich nicht beschäftigen. Mein Leben verlieren. Ganz bestimmt nicht. Ich will, dass mein Leben besser wird. Ich will, dass mein Leben befreit wird. Aber ich will nicht mein Leben verlieren. Aber letztendlich ist Chao Chu mit seiner Antwort sehr klar. Das Wasser wird bitter schmecken und wer das Wasser trinkt, wird sein Leben verlieren. Für wen ist das akzeptabel? ganzen Mühen nicht, damit es mir besser geht. Nicht, damit ich das ewige Leben kriege, sondern damit ich etwas Bitteres erfahre. Oder bestenfalls etwas, was ich nicht schmecken kann. Und mein Leben verlieren. Für wen ist das akzeptabel? Wer würde dafür all diese Mühen auf sich nehmen? Aber Xie Feng und Zhao Chu sind an diesen Punkt gekommen. Und wenn sie dem Mönch diese scheinbar negativen Antworten geben, tun sie das, weil sie ihm helfen wollen. Denn tatsächlich ist es so, wenn der alte Fluss des Zen ausgetrocknet ist, dann ist das das Erleben von Freiheit. Wenn der alte Fluss ausgetrocknet ist, dann verschwindet zusammen mit dem Fluss die Person, die aus diesem Fluss besteht, vollständig. Und das ist überhaupt kein Problem. Das ist das Ziel. Das ist die Lösung. Nicht das Problem. Für uns, die wir immer etwas für unser Ich, für unser Ego bekommen wollen, ist das aber schwer zu erkennen. Und deswegen ist es so wichtig, sich das klar zu machen, dass es einerseits total wichtig ist, genau das zu tun. Hier zu versuchen, bei einem Session, bei einem Rohatsu Session, den alten Fluss des Zen auszutrocknen. Den endlos aus der Vergangenheit hereinströmenden Gedankenimpulsen keine Nahrung zu geben. Nicht sie wegzuschieben, aber sie nicht zu füttern. Und gleichzeitig sich klar zu sein für das, wofür ich mich halte, für mein Ich, ist das nicht notwendig eine angenehme Erfahrung. Solange ich den Gedanken, dass das für mich angenehm ist, dass sich das für mich schön anfühlt, für mein Ego, solange ich diesen Gedanken nicht aufgeben kann, werde ich diesen Bereich nie erreichen. Denn ich werde immer um mich selbst kreisen. Um das, was für mich gut ist, um meine Hoffnungen, um meine Ängste und um mein vorgestelltes Ich. Wenn wir bei einem Rohatsu insbesondere sind, gibt es viele Sachen, die unangenehm sind. Und wenn Sachen angenehm sind, denken wir, unsere Übung funktioniert gut. Wenn Sachen unangenehm sind, denken wir, irgendwas läuft schief. Ich muss irgendwas ändern. Wenn die Sachen unangenehm genug sind, fängt unser Geist, unser Ego an uns zu erzählen, dass wir hier irgendwie weg müssen. Also entweder müssen wir das ändern, oder wir müssen das manipulieren, oder wir müssen abhauen. Das sind die Lösungen, die unser Geist uns dann gibt. Und es wird dann immer stärker, je unerträglicher wir das finden. Und weil wir überhaupt nicht gewohnt sind, in irgendeiner Art und Weise anders darüber nachzudenken, geben wir dem sofort nach. Denn das ist Wasser, was bitter schmeckt. Bitteres Wasser müssen wir vermeiden. Sobald bitteres Wasser kommt, weg, raus aus der Situation. Xu Yifeng und insbesondere Chao Chu geben uns einen Hinweis darauf, dass das nicht der Weg ist und was der Weg eigentlich ist. Der Weg ist nicht, das bittere Wasser zu vermeiden. Und der Weg ist auch nicht, meinem Ego nachzugeben, was Angst hat, sein Leben zu verlieren. Sondern der Weg ist, tatsächlich einfach weiterzumachen. Jede Minute, jede Sekunde während dieses Sessions zu nutzen, diesen Fluss der Gedanken austrocknen zu lassen. Wenn mein Geist irgendwo anders hingeht, das einfach wahrzunehmen und nicht fortzusetzen. Wenn mein Geist an irgendetwas interessiert ist, was nicht hierher gehört, diesen Gedanken wahrzunehmen und nicht mehr damit zu machen. Das ist wirklich alles, was wir tun müssen. Aber genau das müssen wir intensiv, kraftvoll und ernsthaft machen. Auch wenn wir das Gefühl haben, dass das unangenehm ist, dass das Wasser bitter ist oder dass da gar nichts ist, was ich dafür kriege. Unser Wunsch für unsere Übung, etwas zu bekommen, ist der Grund, warum unsere Übung erfolglos ist. Wenn wir es schaffen, und so viel Energie und Entschlossenheit aufzubringen, dass wir uns nur darum kümmern, den Fluss auszutrocknen, ohne uns Gedanken darüber zu machen, ob das jetzt für mich gut ist, ob ich dafür leckeres Wasser kriege, ob ich dann einen sicheren Stand bekomme hinterher, ob ich dann in Sicherheit bin. Wenn ich all das weglassen kann, dann habe ich die Chance, bei diesem Session wirklich eine Erfahrung davon zu machen, worum es beim Zen eigentlich geht. Ich wünsche euch viel Glück dabei, den alten Fluss zum Versiegen zu bringen. Vielen Dank.